Schön, dass ihr alle da seid. Die meisten wieder und manche neu dazu. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe mir heute früh gedacht, was wünsche ich mir für den Abend und habe eine Geschichte gefunden, die ich euch kurz vorlese. Ein Christ auf Sumatra hielt seiner Gemeinde folgende Predigt, ehe er sich zum Sterben legte. Fast 20 Jahre sind wir nun Christen und jeden Sonntag gehen wir den gleichen Kirchweg. Am Bach entlang führt die Schlucht hinauf zu unserer Kirche. Wie ich heute Morgen an dem Wasser vorbeikam, sah ich einen Kieselstein darin liegen. Wie lange liegt er schon im Wasser, dachte ich. Ob er wohl weich geworden ist? Ich holte ihn heraus und schlug ihn auf, aber er war im Innern ganz trocken. Das Wasser hatte nur die Außenseite berührt. Es war nicht durchgegangen. Nun sind wir schon 20 Jahre Christen und lassen uns bespülen vom Wasser des Lebens. Sind wir auch Steine, die nur an der Oberfläche nass werden? Ich bete, dass wir das nicht sind, sondern dass Gott uns im Herzen ganz tief berührt und anspricht. Und ich weiß, er kann das nicht durch perfekte Musik, super Moderation und irgendwie tolle Worte von einem Referenten, sondern das geschieht durch seinen Geist. Und das ist mein Gebet für den Abend heute auch, dass wir, und damit meine ich uns alle, auch ich, dass wir angesprochen werden von Gott. Dass wir berührt werden im Inneren von Gott und dass etwas in uns aufbricht und verändert. Darum bete ich. Ich finde das richtig cool, dass ihr das Impulsabende nennt und nicht irgendwie, ich will jetzt gar keine anderen Titel nennen, die man sonst so für solche Abende gerne auch gebraucht, sondern Impulsabende. Und genauso verstehe ich das auch, dass ich nur Impulse, die ich aufgenommen habe, von Gott irgendwie auch nur weitergebe, als Impulse vielleicht hört und merkt ihr aber irgendwie noch was ganz anderes, was Gott dir sagen möchte. Ich habe deshalb keine perfekt ausgearbeitete Predigt oder so, auch wie gestern. Ich habe ja einfach nur erzählt. Natürlich habe ich mir 1000 Gedanken gemacht, aber einfach nur erzählt. Und ich danke euch für gestern Abend, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich kann euch leider aber nicht versprechen, dass es heute kürzer wird. Anbetung heißt auf Gottes Impulse reagieren. Ich halte nicht nur sehr viel davon, sondern ich denke, es ist ein Kern des Christseins. Ein Kern von Nachfolge und damit auch ein Kern von Anbetung Gottes, dass wir den Impulsen folgen, die wir spüren, dass Gott sie in unser Leben hineinspricht. Durch wen und was auch immer. Ich hatte vor ein paar Wochen habe ich eine kranke Frau besucht, eine Frau aus unserer Gemeinde, die ich aber nicht kannte, weil ich ja auch erst ein Jahr da bin und ist ein bisschen größer die Gemeinde und habe sie besucht und danach, also es ging wirklich darum, nicht jetzt an diesem Abend, aber in dieser Zeit ging es darum, ob sie noch ein paar Tage weiterlebt oder stirbt. Ja. Und an dem Abend habe ich sie halt besucht und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Zwischendrin ist sie eingeschlafen auch mal. Dann haben wir wieder uns weiter unterhalten. Und dann habe ich gedacht, bevor ich gehe, natürlich bete ich noch für sie. Natürlich, das habe ich mir vorgenommen, das will ich bei jedem Besuch machen, dass wir am Ende auch miteinander beten. Und wenn die andere Person das nicht möchte, dann möchte ich beten. Und dann bete ich für sie. Und sie hat davor noch geklagt über sehr starke Schmerzen einfach. Und ich dachte, nö, auch wenn es vielleicht ihre letzte Wegstrecke ist, trotzdem möchte ich dafür beten, dass Gott ihr die Schmerzen nimmt. Ja. Dass Gott ihr diese Schmerzen nimmt. Und das bete ich einfach, keine besonderen Worte. Und kaum haben wir Amen gesagt, sagt sie, also das habe ich noch nie erlebt. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich kann mich gerade ganz frei bewegen. Innerlich habe ich gedacht, oh, cool Gott, danke. Ja? Und äußerlich habe ich gesagt, Na, das ist ja schade, wenn du das noch nie erlebt hast. Gott antwortet doch auf Gebet. Wie und wann, das möchte ich immer ihm überlassen. Aber ich möchte immer so beten, in dem Vertrauen, dass Gott handelt. In diesem Vertrauen möchte ich immer beten. In diesem Glauben möchte ich immer beten. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Möchte ich noch zwei kurze Dinge berichten. Das eine war letzten Sonntag, da habe ich gepredigt bei uns in der Gemeinde. Und am Ende bin ich, also wir machen häufig nach der Predigt so eine kurze Zeit der Stille mit 3, 4 Fragen, die vorne stehen. Und danach eine Gebetsgemeinschaft. Nach der Gebetsgemeinschaft habe ich gedacht, es ist zwar schon spät, aber ich glaube, das passt. Ich muss jetzt nochmal fragen, ob da nicht noch jemand was dazu sagen möchte, noch ein Zeugnis hat. Hab mich aber erst nicht getraut, ja. Und dann gehe ich so vor und bekomme nochmal diesen Impuls. Doch, frag, auch wenn es schon wieder später ist, frag. Und ich sage das, vielleicht möchte noch jemand ein kurzes Zeugnis geben zum Gehörten, zu dem Thema, was wir gerade hatten. Da ging es um Neid und Eifersucht. Ich habe das gesagt und sofort steht tatsächlich in der letzten Reihe, hinten links, springt einer auf und geht nach vorne. Ich kannte ihn. Der hätte nie den Mund aufgemacht. Der hätte im Normalfall nie den Mund aufgemacht vor der Gemeinde. Ein ganz ruhiger Geselle. Und kommt nach vorne und sagt, ich wusste schon vorher, dass ich das tun solle, aber ich habe mich, solange es geht, gedrückt. Und dann hast du jetzt nochmal, du hast es nochmal ausgesprochen. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt das kurz der Gemeinde sagen. Und er hat ein tolles Zeugnis erzählt, ganz kompakt, nichts Hochtrabendes, sonst was, ja, aber ganz kompakt. Wunder, die Gott in seinem Leben getan hat. Wir haben es, denke ich, in vielen unserer Kreise und Gemeinden haben wir es verlernt, über das zu sprechen, was Gott in unserem Leben tut. Und das hat sehr sicher viel mit einer gewissen Unfreiheit auch zu tun. Oder einer Angst, dass sich jemand in den Mittelpunkt stellen möchte damit. Und das ist sicher immer eine Gratwanderung auch, ja. Dass Menschen interpretieren das auch unterschiedlich, wie das war. Also wenn jemand nach vorne geht und was erzählt. Manche ordnen das dann als Heuchler und andere, oh, tolles Zeugnis. So wird es unterschiedlich eingeordnet. Aber nur, weil es unterschiedlich eingeordnet wird von den Menschen, es deswegen komplett zu deckeln und keinen Raum mehr auch für Zeugnis zu geben, egal ob es kleine oder große Wunder sind, kleines oder großes Reden, Handeln Gottes in unserem Leben. Ich glaube, wir rauben uns damit sehr viel von auch gemeinschaftlich im Glauben unterwegs sein und miteinander im Glauben auch wachsen und durch Zeugnis Gott anzubeten. Zeugnisse sind eine Form von Anbetung Gottes. Es muss natürlich immer irgendwie in den Rahmen auch halbwegs gut passen, ja. Manchmal ist es aber auch was ganz Spontanes. Das überlasse ich Gemeindeleitung und wem auch immer, ja, wie man das auch ordnet. Gott ist ein Gott der Ordnung, des Friedens und nicht des Chaos. Aber wir brauchen Platz dafür, dass wir Glauben miteinander teilen. Es ist ein Teil von Anbetung, Gott damit zu ehren. Von dem Wochenende, wo ich gestern erzählt habe mit den Jugendlichen, da hatten wir direkt am Freitagabend, am ersten Abend, haben wir eine kurze Zeit des Lobpreises miteinander gehabt und so am Ende des Lobpreises sagt der gerade Gitarre gespielt hatte, irgendwie, der kam von außen ja dazu, hier, ich kenne euch nicht ganz so gut, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass eine von euch mächtig mit Angst zu kämpfen hat und keine Nacht richtig einschlafen kann. Und wenn du das bist, dann lass uns doch für dich beten. Ich ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so sagen darf, hat er noch gesagt, weil, aber ich traue mich jetzt einfach, ja, weil ich den Eindruck habe, dass in diesem kleinen geschützten Rahmen das jetzt gerade der Platz auch ist. Wir waren nur 20 Leute. Meldet sich keiner. Gut, vielleicht war es einfach nur ein Eindruck, der, es muss nicht alles richtig sein. Das ist ja zum Prüfen auch gedacht. Samstag vergeht, Sonntag, Vormittag vergeht und mittags wollten wir fahren. Wir machen dann am Abschluss noch so eine kleine Gebetsrunde. Und dann meldet sich ein Mädel und sagt, am Freitagabend wusste ich genau, dass du mich meinst. Ich habe so tierische Ängste nachts. Und ich kannte ihre Geschichte ein bisschen, wo es wirklich auch um Ängste, die über Generationen hinweg weiter vererbt wurden. Also ein bisschen abgefahren, ja. Also Ängste, die wirklich genetisch, möchte ich fast sagen, weitergegeben werden, ja. Und sie sagt, ich traue mich jetzt einfach und bitte euch, dass ihr für mich betet. Und das hat sie hat sich da in diesem kleinen Kreis von Teen- und Jugendkreis und zwei Referenten, mich und noch ein anderer, hat sie sich da geöffnet und nackt gemacht. Bitte betet für mich. Ich kämpfe mit Ängsten und kann nicht schlafen. Und dann haben wir für sie gebetet und kein Huhu, einfach nur, wir haben für sie gebetet. Ja. Ein paar Tage später nehme ich Kontakt wieder mit ihr auf und frage, hey, wie waren denn deine letzten Nächte? Sie waren so super. Es hat was damit zu tun, dass wir alleine und gemeinsam es zulassen, dass Gott die Atmosphäre prägt, dass er uns offen macht, füreinander, einander zu begegnen, voreinander die Hosen runterlassen. Was beschäftigt dich? Was sind deine Baustellen? Ein anderer hat noch andere Geschichten erzählt, wo ich dachte, eieiei, also in diesem Rahmen, na gut, wenn du dich traust, in diesem Rahmen, kleiner Rahmen, das zu erzählen, gut, wir beten für dich. Ja? Es braucht einen guten Rahmen, aber es braucht in diesen guten Rahmen die Offenheit voreinander und für Gott, miteinander, vor Gott, offen sein, ehrlich sein. Gott tut Wunder, wenn wir ihn anbeten. Nochmal, Gott tut Wunder, wenn wir ihn anbeten. Wann und welche, in welcher Form, ob innerlich, äußerlich, sichtbar, unsichtbar, bitte lasst uns das Gott überlassen. Aber lasst uns kein Teil von dieser rational aufgeklärten Welt werden, die sagt, Wunder gibt es nicht. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ich suche als Kind Gottes nicht die Wunder, sondern ich suche Gott. Und ich habe keinen Zweifel daran, Gott tut Wunder. Wie bei allen guten Sachen kann man auf einer Seite auch runterfallen. Ich hoffe, ihr ordnet es richtig ein, was ich so hier relativ ungeschützt irgendwie von mir gebe. Was haben wir gestern Abend, ganz kurze Wiederholung, nur dieser Vers, der ist doch sehr, sehr zentral. Johannes 4, Vers 23. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Das einzige Mal, dass in der Bibel ausdrücklich gesagt wird, Gott sucht etwas. Gott sucht diese Menschen, die in Wahrheit und im Geist ihn anbeten. Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus, die Wahrheit, führt dich in die Freiheit. Wenn du ein Christsein lebst, wo du dich gefangen fühlst, dann ist das nicht die Wahrheit. Der Geist, klar, Gottes Heiliger Geist, der macht lebendig. Wenn du ein Christsein führst, was nicht Leben hervorbringt, sondern den Tod, dann ist das nicht das Christsein, zu dem dich Gott berufen hat. Dann ist das gar kein Christsein. Dann ist das ein verkorkstes, vermenschlichtes, vergesetzlichtes, eine Religion und keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, die Wahrheit, die frei macht, und Gott, dem Heiligen Geist, der Leben schenkt. So sollen wir Gott anbeten. Solche Anbeter sucht Gott. Wir haben uns gestern gefragt, wer ist dein Gott? Und wollten da nicht zu schnell drüber weg. Eine letzte, ich hatte euch da vier Testfragen gesagt, um ein bisschen sich selbst immer mal auf die Schliche zu kommen. Haben wir vorhin ja schon eine gehört, woran denkst du am Ende des Tages als letztes und am Morgen als erstes? Womit verbringst du am meisten Zeit oder Geld? Und zu einer habe ich euch noch gar kein Beispiel gesagt, was mir eine Hilfe ist seit vielen Jahren. Wie reagierst du bei Entzug? Wie reagierst du bei Entzug, wenn du darauf verzichtest? Und seit meiner Jugendzeit mache ich jedes Jahr, vor allem auch in der Fastenzeit, suche ich mir ein, zwei Sachen raus, worauf ich bewusst verzichte. Und schau, was das mit mir macht. Ob ich darauf verzichten kann. Und da kannst du alle wunderschönen und guten Dinge auch einsetzen, die es gibt. Es geht ja nicht darum, auf Schlechtes zu verzichten. Das haben wir sowieso. Ja. Sondern auf schöne Dinge, auf gute Sachen, vielleicht auf Gaben auch mal verzichten, für eine Zeit lang sie einzusetzen. Genuss natürlich auch, ja. Gute Dinge, die Gott uns gibt, verzichten. Versucht es mal und hab diese Frage auch irgendwie immer wieder mal so präsent in deinem Leben. Lass es zu, mal für eine gewisse Zeit auf Dinge zu verzichten. Eine geistliche Übung seit tausenden von Jahren, die uns hilft zu reflektieren, wer ist mein Gott? Nächstes Jahr, das wird heftig, da habe ich vor, auf mein Handy komplett zu verzichten. Mal gucken, ob es einen falschen Platz eingenommen hat in meinem Leben. Was ist Anbetung? Diese Frage habe ich gesagt, gestern, heute, morgen, Abend, die wird uns immer verfolgen und beschäftigen. Und Einzelne haben gesagt, es wäre so cool gewesen, wenn mal irgendwie, ich hätte gerne mal eine Definition auch gelesen. Oder gehört. Ich hoffe, du hast manche Definitionen als Antwort darauf gehört und manche vielleicht auch so in Geschichten wahrgenommen oder vielleicht gefühlt manche Antworten auf diese Frage. Ich habe mich dafür entschieden, keine Definition euch hier schriftlich zu zeigen. Eben genau aus diesem Grund, dass ihr nicht das in eure Box packt und jetzt weiß ich, was Anbetung ist. Konnte ich die Box wieder zumachen. Genau deshalb keine schriftliche Definition. Aber an dieser Stelle mal kurz von denen, die gestern Abend da waren und was dich so gestern Abend und vielleicht einen Tag über bewegt hat. Hat jemand was, wo er sagt, hey, das ist mir wichtig geworden, das ist was, das habe ich mir mitgenommen. Ein oder zwei Sätze als Antwort auf diese Frage hier. Was ist Anbetung? Es muss nicht die Definition sein, die gibt es nicht, sondern etwas, was so ein Impuls. Ja. Ich will euch gerade mal damit hineinnehmen, wer hat da was? Was blieb hängen?
Anbetung heißt auch einfach Impulsen nachzugehen, die wir empfangen. Und das fand ich einen coolen Ansatz, weil ich in ganz anderen Gesprächen einen ähnlichen Impuls gekriegt habe und dieses darauf vertrauen, dass Gott in mir ist,
ja.
Anzugucken, was er schon vorbereitet hat.
Ja. Ist das bis hinten verstanden worden? Akustisch? Ja. Habe ich das gesagt? Ja. Gut. Ja, ja. Noch jemand was?
Ja, richtig. Anbetung ist komplex und das kann man nicht irgendwo reinfassen. Es ist mehr als nur Lobpreis.
Ja.
Heute heißt es, wir beten an, wir Lobpreisen und das ist die Anbetung. Aber Anbetung ist viel, viel mehr und das hast du einfach unterstrichen, da hast du aus dem Herzen.
Ja.
Anbetung kann man nicht auf eine bestimmte Zeit einstellen.
Ja.
Anbetung sollte das Leben sein. Das Gesamte nicht irgendwie auf morgens, abends oder zwischendurch.
Oder Veranstaltungen
genau.
Oder so. Ja. Lasst uns da auch in unseren Veranstaltungen sensibel sein für das, wie wir darüber reden. Wie wir auch einen Lobpreisblock ankündigen. Jetzt wollen wir Gott anbeten. Ja, und davor, was haben wir da gemacht? Und was machen wir danach? Lasst uns da sensibel für sein. Und das ist wirklich einer der Hauptwünsche, die ich irgendwie für die Abende habe. Und deswegen habe ich mir auch vieles sehr, sehr offen gelassen, dass ihr es offener betrachtet. Heute gehen wir weiter. Ich muss ja irgendwie doch ein bisschen auch was zu den Themen sagen, die auf dem Flyer stehen. Wenigstens so ein bisschen. Und wir schauen uns mal den Ort an. Gott anbeten. Nur wo? Überleg mal kurz, was ist deine ganz persönliche Antwort auf die Frage, wenn ich sage, gibt es einen Ort, den du ganz bewusst aufsuchst, um anzubeten? Hast du sowas? Gibt es das? Denk mal kurz nach und vielleicht kurze Statements. Ja, bei mir ist es so, dieser Ort ist für mich irgendwie... Gibt es das bei dir? Ja? Ja, ja. So das private Kämmerlein. So.
Okay, ist es, wenn ich die Freiheit raus in der Natur spüre und joggen gehe und dann kann ich mit Gott reden.
Natur mit Gott da unterwegs.
Wenn ich besonders den Ort suche und ich Gott eben gerade auch Begegnung speziell mit ihm sprechen will, dann gehe ich meistens raus und spaziere einfach eine Runde, egal wie es ist. Es wird ja im Park da meistens bei uns, wenn ich jetzt hier bin, daheim im Feld, also hauptsächlich draußen in der Natur.
Sorry. Entschuldigung. Bei dir auch ähnlich wie hier, vor allem hauptsächlich draußen in der Natur. So. Noch jemand was? Was anderes vielleicht? Ja.
Bei mir muss es ganz ruhig sein. Da stört mich manchmal die Uhr an der Wand. Die
Ja, ja. 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 Okay. Hier war noch eine Meldung, ja.
Für mich ist Anbetung kein Akt, der irgendwie zeitlich begrenzt ist oder ein Ort, sondern ein Lebensstil, eine Einstellung, eine Haltung. Ich kann beim Autofahren anbeten. Und also es ist nicht eine Zeit, wo ich sage, jetzt beten wir an, sondern es ist ein Lebensstil.
Ja, das sind, Walter, ich möchte sagen, das sind richtige, weise Worte, die mit der Frage jetzt nur indirekt zu tun haben, aber sie führen uns dorthin, wo es hingeht. Auch. Ja? Die Frage nach dem Ort, das ist eine Frage, die manches Gutes hervorbringt, aber ich denke, häufig sogar viel mehr kaputt macht. Die Frage nach dem Ort der Anbetung. Ich möchte es erklären. Über die Jahrhunderte oder Jahrtausende, also schon vor Jesus Christus, das Leben mit Gott, da hat sich etwas entwickelt, was eine Schieflage bekommen hat. Ich möchte es erklären. Aber das Heute ist vielfach so, wie es ihr auch beschrieben habt. Und ich möchte niemandem was absprechen von dem, wenn du das als etwas Wertvolles erlebst. Bitte hört mich da richtig, ja. Nur vielfach wird Anbetung verortet. Und dort erwarte ich Begegnung mit Gott. Und dort möchte ich ihm begegnen. Und dort habe ich die besten Zeiten. Und dort höre ich ihn. Und dort, und dort. Und das ist der Rahmen, in dem ich mich wohlfühle, um Gott zu begegnen, in dem ich frei bin. Kirchengebäude, Kathedralen, Gemeindehäuser, Räume der Stille, dein Kämmerlein, dein Wohlfühlsessel, der Wald, die Natur. Überall, natürlich, kann Gott angebetet werden. Keine Frage. Bitte hört mich richtig. Aber mich hat diese Geschichte hier ins Nachdenken gebracht. Ganz kurz, ich sah einmal einen Telefonisten im Kontor einer großen Fabrik, der mitten im betäubenden Lärm der Maschinen ein Telefongespräch führte. Ich fragte ihn, wie können Sie in diesem Höllenlärm hören? Da sagte er, das habe ich erst lernen müssen. Im Anfang schwirrten mir alle Geräusche und Stimmen durcheinander. Jetzt habe ich gelernt, mitten im Lärm einsam zu sein. Sobald ich den Hörer abnehme, vernehme ich nichts mehr von dem, was um mich herum lärmt und gesprochen wird. Ich höre nur noch die eine Stimme. Es hat sich in den Köpfen der Menschen so eine Idee festgesetzt, man geht wohin, um anzubeten. Der Ursprung ist natürlich klar, den finden wir in der Bibel. Leider. Möchte ich sagen, im Alten Testament, diese drei Feste im Jahr, die den Juden gegeben wurde, wo der Auftrag an sie auch war, die alle jüdischen Männer, die noch in der Lage waren, sollten dann nach Jerusalem kommen, um anzubeten. Auch, ja? Aber das war nie der Wunsch Gottes, eine Anbetungsstätte. In einem Gotteshaus, auch heute noch in einem Gotteshaus, da weiß jeder, wie man sich benimmt. Die meisten halten sich auch daran. Respektvoll, ehrfürchtig, keine bösen Worte, kein Egoismus, da ist kein Platz für. Das ist jedem klar, in einem Gotteshaus. Aber im Alltag? Wen sucht Gott? Er sucht Menschen, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Wenn wir zurück an den Anfang der Bibel schauen, 1. Mose, Gott schafft den Menschen und sie haben im Alltag Gemeinschaft und im Alltag ganz normal und natürliche Begegnungen. Dann etwas weiter nach vorne spulen, Abraham, man könnte ihn als Mann des Zeltes und des Altars bezeichnen. Überall, wo er hin ist, hat er sein Zelt mitgenommen. Und überall hat er ein Altar gebaut. Die Altäre waren nicht dort und er ist dahin gepilgert, sondern er ist dorthin und hat ein Altar gebaut. Das ist ein Unterschied. Überall hat er einen Altar gebaut. Der Altar ging mit ihm mit, nicht er ging zum Altar. Und dann der Befehl an Mose, die Stiftshütte zu bauen. Die 12 Stämme Israels, die wohnten drumherum. Und wenn die Wolken oder Feuersäule sich bewegt haben, dann ging das Volk mit. Gott war mitten im Volk. Und wenn er sich bewegt hat, dann gingen alle mit. Die Stiftshütte heißt ja wörtlich das Zelt der Begegnung. Mein Hebräisch-Dozent, der hat immer Fehler angekreuzt, wenn man von Hebräisch auf Deutsch übersetzt hat mit Stiftshütte. Falsch, steht da nicht. Da steht nicht Stiftshütte. Da steht Zelt der Begegnung. Wir machen einen Sprung etwas weiter nach vorne in der Zeit noch, um diese Entwicklung ein bisschen nachzuvollziehen, in die Zeit der ersten Könige. Schon der erste König Saul in Israel. Wir machen gerade bei uns in der Gemeinde eine Fünfer Predigtreihe über nur die Person Saul. Ganz spannend. Das Volk wollte den König. Gott nicht. Gott wollte keinen König. Das Volk wollte den König. Und trotzdem hat Gott ihren schlechten Wunsch im Nachhinein gesegnet. Und es hat es umgedeutet und klar ist, wer unser König heute ist, Jesus Christus. Ursprünglich wollte Gott keinen König. David wollte einen Tempel bauen. Das war sein Wunsch. Und wie er darauf kam, können wir in 2. Samuel 7 nachlesen. Das ist, glaube ich, eine andere Übersetzung, die ich jetzt mal hier rausgesucht habe. Ich habe Luther, aber hier eine andere. Mal, 2. Samuel 7, Abvers 4. Als der König in seinem Palast wohnte und der Herr dem Land Frieden geschenkt hatte, da ließ der König den Propheten Nathan rufen. Sieh doch, sagte er, also David jetzt zu Nathan. Schau doch her, Nathan. Ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern. Und die Lade Gottes, die steht in einem Zelt. Nathan antwortete, ja, fang an und verwirkliche, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir. Doch in derselben Nacht sprach der Herr zu Nathan, geh zu meinem Diener David und sag ihm, so spricht der Herr. Glaubst du, dass du mir ein Haus bauen sollst, in dem ich wohne? David hatte diesen Wunsch, weil er sein Erleben und seine Pracht und sein Reichtum so verglich mit Gott und dachte, oh, der schneidet das Schlechte ab. Nicht, dass der irgendwie damit Probleme hat. Ich möchte ihn jetzt beschenken und ihm das geben, was er verdient hat. Gott lehnt das ab. Er hat sich's nicht gewünscht. Gott wollte nie einen Ort der Anbetung. Gott wollte kein Haus, denn dadurch wurde er festgenagelt. Festgenagelt an diesen Ort. Und genau das ist auch passiert in dem Denken der Gläubigen damals. Wir müssen dorthin, um Gott zu begegnen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott die Menschen in Besitz gehabt. Er hat sie besessen und ist mit ihnen herumgezogen. Und jetzt haben die Menschen Gott besessen. Wir kommen zu dir, wann wir möchten. Und wenn nicht, dann halten wir dich gern und gut auf Abstand. Jetzt wurden Alltag und Anbetung getrennt. Und das ist tödlich. Man ist dann später in einem Tempel am Sabbat, hat man angebetet. Und den Rest der Woche? Naja. Wir haben in unserer Zeit hier und heute, 2000 Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus Christus, in der uns was ganz anderes vorgelebt hat, haben wir immer noch diese verorteten Veranstaltungen von Anbetung. Und Gottesdienste und Lobpreisabende und sonst was, alles super, ja? Nur wenn wir es darauf reduzieren, dann geht es sowas von vorbei an Anbetung. Und das hat der Walter ja auch schon gesagt. Es geht nicht um einen Ort. Wir haben einen Ort gemacht. Wir Menschen haben einen Ort gemacht. Und das ist das auch unsere Veranstaltungen und Anbetungsveranstaltungen und Orte, die haben ihren Ursprung im Tempel. Wir machen, und ja, doch vielleicht noch kurz zu Lobpreis und Anbetung im Bereich Musik. Ich habe da manches an Literatur auch gesichtet, sage ich mehr, weil ich ja nicht so die große Leseratte bin oder Seminare drüber mir angehört oder sonst was. Und häufig ist da auch das Volk Gottes zur Zeit von Stiftshütte oder später dann Tempel irgendwie als Bild genommen, wie man die Musik dann auch aufbauen könnte. Und wir sind im Vorhof, dieses Lied dazu, und dann das nächste, eine Stufe weiter, und dieses Lied könnte dazu passen und so weiter. Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr habe ich damit meine Schwierigkeiten. Und glaube, dass wir damit etwas weiter kultivieren, was Gott nie so wollte. Und was er auch in Zukunft nicht so haben möchte. Wenn wir in die Offenbarung schauen, ich lese mal ein sehr eindrückliches Kapitel, ja, Offenbarung 4. Das ist der Blick, den Johannes in den Himmel bekommt. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte, reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda, und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen oder Siegeskränze. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, volle Augen vorne und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen. Und die zweite Gestalt war gleich einem Stier oder einem Ochsen. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Offenbarung Kapitel 4. Das ist das erste Mal in der Offenbarung, dass Johannes diesen Blick in den Himmel bekommt von der Anbetung Gottes. Die ganzen Bilder, die da drin stecken, das würde jetzt drei Abende dauern, da über jedes zu reden. Jedes dieser Bilder findest du in der Bibel. Das ist gar nichts Neues, was dazukommt. Jedes dieser Bilder kommt vorher schon irgendwo in der Bibel vor, sogar teilweise an mehrfach vor. Wenn du es in dem Zusammenhang liest, dann fängst du an zu staunen. Wow, wie geballt die Herrlichkeit Gottes, die Johannes da sehen darf. Warum erzähle ich das euch jetzt gerade an dieser Stelle? Eine Sache, wo ich vor 2 Jahren ungefähr muss es gewesen sein, wo ich so gestaunt habe über Gott, die möchte ich euch kurz berichten, im Zusammenhang mit diesem Kapitel. Die Anordnung Israels und der Stämme um das Zelt der Begegnung herum, das ist ein Abbild dieser himmlischen Realität, die ich gerade vorgelesen habe. Das Volk Israel, ohne es zu wissen, war genau so angeordnet, wie Gott es haben wollte, wie es nämlich im Himmel schon die Realität ist. Das Irdische ist immer nur ein Abbild des Himmlischen. In 4. Mose 2 kann man nachlesen, die Lagerordnung der Stämme Israels. Und dann heißt es dabei, bei dem Zeichen ihrer Vaterhäuser sollen sie angeordnet sein. Jede Familie, die hat einen Stamm, ist ein Familienwappen. Das kann man im jüdischen Talmud nachlesen. Und weil in der Bibel stehen diese Stammeswappen nicht drin, aber sie sind trotzdem im Neuen Testament, kommen sie vor, die Bilder, aber nicht zugeordnet. Und in der jüdischen Auslegung, da kann man sie zugeordnet finden. Nach Osten hin, vom Zelt der Begegner nach Osten hin, zuerst der Stamm Juda, Issachar und Zebulon. Juda, Löwe. Eben, denke ich, bekannt, dieses Bild auch. Nach Westen hin, Ephraim, Manasse und Benjamin. Ephraim, Bild für Ochse und das Markus-Evangelium. Nach Süden hin, Ruben, Simeon und Gad. Ruben, das Familienwappen ist der Mensch oder ein Mann. Und im Neuen Testament ist es Lukas-Evangelium, das, was ihm so traditionell zugeordnet wird. Nach Norden hin, Dan, Asser und Naphtali. Das sind die 12 Stämme. Dan, Adler als Familienwappen und das Evangelium des Johannes. Okay, soweit ganz nett, ja. Da steht die exakte Zahl da, wie groß dieses Volk jeweils war. Nach Osten 186.000, nach Westen 108.000, nach Süden 151.000 und Norden ein Tick mehr, 157.000. Also zwei ungefähr gleich große Völker. Eins ein bisschen kleiner und eins ein deutliches Stück länger. Wie waren die aufgebaut um die Stiftshütte herum? Es wird vermutet, dass sie nicht einfach nebeneinander standen, sondern hintereinander, damit alle zur Stiftshütte kommen können. Schaut mal darüber. Ich glaube, dass das Volk Israel, wo sich die Balken kreuzen, ja, nehmen wir mal an, da ist die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Und nach oben das kleinste Volk und nach Osten und Westen die mittelgroßen und nach Süden das größte Volk. Wenn Gott auf sein Volk schaut, dann sah er genau diese Anbetung von Jesus Christus in der Mitte. Das war schon immer sein Plan. Das war schon immer das Ziel, wie er mit seinem Volk unterwegs sein wollte. Dass sie Jesus Christus in der Mitte verehren und Vergebung und Frieden und neues Leben sie begleitet. Und wenn das Zelt der Begegnung, die Mitte, sich bewegt, dann mussten alle Völker sich aufmachen und dann wieder neu formieren. Immer in dieser Anordnung. Hintereinander nach Familien aufgereiht, entstand dieses Bild des Kreuzes mit dem Thron Gottes in der Mitte. Und wenn Gott sich bewegt, dann sollen wir uns bewegen. Nicht wenn wir uns bewegen, soll Gott sich bewegen, sondern Gott bewegt uns. Das ist die Anbetung, die Gott gefällt. In Wahrheit und im Geist. Mit Jesus Christus, der in die Freiheit führt, und mit seinem Geist, der lebendig macht. Anbetung heißt, alles ist auf Gott ausgerichtet. Und ich unterstelle mich diesem Gott. Alltag ist Anbetung. Entweder du bist 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche Christ, oder du bist nicht Christ. 24/7 oder du bist nicht Christ. Gott mit uns, Immanuel, der Name von Jesus, Jesus in uns. Der Tempel Salomons, das war der Start der Entstellung der Anbetung. Die Menschen haben verlernt anzubeten. Das Gesetzesbuch ging verloren, das Opfersystem wurde korrumpiert, die Priester verloren ihre Redlichkeit. In Hesekiel kann man nachlesen, wie Gott den Tempel verlässt. Er will da drin nicht wohnen. Er will da nicht reingepresst werden. Und das Priestertum wurde dann in der Folge aufgeteilt in Profis und Laien. Ich habe letzte Woche habe ich, ich habe euch von dem Fest gestern erzählt, von diesem kleinen Familienfest, Zeugnisfest, von diesem Ehepaar mit viel Krankheit und Schwere, aber ganz viel Trost und Halt in Jesus. Da habe ich mich auch mit unterschiedlichen Leuten unterhalten und am Schluss habe ich einem gesagt, hier, ich wünsche dir wirklich Gottes Segen für dein Leben. Und er ist so ein bisschen zurück und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ich bin Katholik, ich weiß gar nicht, ob ich Segen aussprechen darf. Ich habe gedacht, bitte, haben wir das so verlernt? Haben wir es so verlernt, in die Bibel zu schauen, zu lesen, was da steht, dass wir einander dazu berufen sind, einander zu segnen, gute Worte übereinander auszusprechen? Ich habe nicht so entsetzt vor ihm reagiert, sondern habe ihm gesagt, doch, ganz sicher, du darfst mir auch Gottes Segen zusprechen. Weißt du, was Segnen heißt? Habe ich es ihm ein bisschen erklärt. Und genau das wünsche ich dir. Ich möchte, dass Gottes gute Worte über dich, dass sie dich begleiten und prägen. Das Mädel, von dem ich euch am Anfang kurz erzählt habe, mit den Ängsten, die davon so geplagt wurde, schon seit Jahren, und die frei geworden ist da und sagt, boah, meine letzten Nächte waren so super. Die nenne ich seit längerer Zeit, nenne ich die schon mutige Lady. Und das mache ich ganz bewusst. Um in ihr Leben etwas Gutes hineinzusprechen, was Gott über sie denkt und was er ihr schenken möchte. Sie ist ein Kind Gottes. Und Gott ist der Furchtlose und Mutige. Und ich habe ihr 1. Johannes 4 und alles das zugesprochen und gesagt, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Und das soll Wahrheit werden in deinem Leben. Das soll Wahrheit werden. Und du bist die mutige Lady. Und sie, am Anfang hat sie immer noch so ein bisschen, boah, warum nennst du mich mutig und so. Du bist eine mutige Lady. Glaub es. Glaub es. Welchen Worten glaubst du? Welchen Worten glauben wir? Ich habe so viele Jahre vergeudet mit dem, dass ich irgendwelchen destruktiven menschlichen Worten über mich Glauben schenke. Und ich vermute, dass viele hier da eine Geschichte von erzählen könnten. Gott denkt anders über uns und Gott spricht anders in unser Leben hinein. Ihm sollen wir vertrauen. Im Neuen Testament, wenn wir Jesus anschauen, wie er Gott anbetet, ich habe den Eindruck, wenn ich sein Leben anschaue, da wird alles zurechtgerückt. Natürlich ist er auch in den Tempel gegangen und ist da auch zum Anbeten hingegangen. Natürlich auch, ja. Aber das war nicht losgelöst von seinem Alltag. Und es war nicht, oh, jetzt brauche ich meine Auszeit und ich muss mal zur Ruhe kommen und blablabla. Ja? Sondern das war ein Teil seines Alltags. Und den Rest seiner 23 Stunden oder vielleicht waren es nur 20 Stunden am Tag, weil er so lange im Tempel war, hat er nicht weniger angebetet. Stephanus, der erste Märtyrer, warum wurde er gesteinigt? Warum? Weil er den Ort der Anbetung angegriffen hat, den alle so schön in ihre Box gepackt hatten. Aber der Höchst, ich lese aus Apostelgeschichte 7, ab Vers 48, ich glaube, Neues Leben oder so habe ich da rausgesucht. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Das ist ein Teil der Predigt von Stephanus. Der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet auch spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Dass man nach so einer Message gesteinigt wird, das war jetzt nicht verwunderlich. Aber Gott wollte keinen Ort für Menschen, um ihn anzubeten. Sondern er will Menschen, die ihn an jedem Ort anbeten. Im Neuen Testament, ich muss zugeben, ich habe es nicht geprüft, sondern habe es übernommen, da steht 7-mal, dass du und ich der Tempel des Heiligen Geistes sind. In unterschiedlichen Formulierungen. Jesus in mir und so. Ja. Du und ich, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das, was wie Gott mit dir und mir unterwegs sein möchte im Leben. Und wie wir ihn mit unserem Leben, unserem ganzen Leben, anbeten. Christus in euch. Wir müssen lernen, Gott neu anzubeten. Ich muss lernen, Gott neu anzubeten. Sicher kennt ihr die biblische Geschichte mit der Perle, die einer findet und so. Und da geht es um Reich Gottes. Und also mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem, der eine Perle im Acker fand und so weiter. Kennt ihr ja? Ein bisschen eine Weiterführung zum Nachdenken, ein Impuls zum weiter darüber nachdenken, über diese Geschichte. Möchte ich, ja, ich denke, zum Schluss, oder? 9:10, ja. Wir biegen in die Zielgerade ein, okay. Wir sollen bereit sein, für Gott alles aufzugeben zu seiner Ehre. Das wird in der Bibel als Kauf der Perle von großem Wert bezeichnet. Mit einem bisschen heiliger Einbildungskraft schrieb ein Mann folgenden Dialog, um zu zeigen, wie viel dazu gehört, Gott alles zu überlassen, damit wir frei werden, anderen zu dienen. Der erfundene Dialog. Ich möchte diese Perle. Wie viel kostet sie? Nun, sagte der Verkäufer, sie ist sehr teuer. Ja, aber wie teuer, frage ich. Es ist ein sehr großer Betrag. Glauben Sie, dass ich sie kaufen könnte? Oh, natürlich. Jeder kann sie kaufen. Aber sagten Sie nicht, sie sei sehr teuer? Doch. Nun, wie teuer ist sie? Alles, was sie besitzen, antwortet der Verkäufer. Ich entscheide mich. Also gut, ich kaufe sie, sage ich. Was besitzen sie, will er wissen? Ich will sie aufschreiben. Ich habe $10,000 auf der Bank. Gut, $10,000. Was noch? Das ist alles. Das ist alles, was ich habe. Sonst nichts? Nun, ich habe einige Dollar hier in meiner Tasche. Wie viel? Ich beginne zu graben. 30, 40, 60, 100, $120. Das ist gut. Was haben Sie noch? Nichts mehr. Das ist alles. Wo wohnen Sie? Forscht er weiter. Naja, in meinem Haus. Ja, ich habe ein Haus. Okay, dann auch das Haus. Er schreibt es auf. Sie meinen, ich soll in meinem Wohnwagen schlafen? Sie haben einen Wohnwagen? Okay, den auch. Was noch? Ich werde in meinem Auto schlafen müssen? Sie haben ein Auto? Zwei. Beide gehören an mir. Beide Autos. Was noch? Nun, Sie haben bereits mein Geld, mein Haus, meinen Wohnwagen, meine Autos. Was wollen Sie mehr? Sind Sie allein auf dieser Welt? Nein, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Oh ja, Ihre Frau und Ihre Kinder auch. Was noch? Ich habe nichts übrig. Ich bin nun allein. Plötzlich ruft der Verkäufer aus. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sie selbst auch. Alles wird mein. Frau, Kinder, Haus, Geld, Autos und Sie natürlich auch. Und dann fährt er fort. Nun, hören Sie, ich erlaube Ihnen, alle diese Dinge für eine Zeit zu benutzen. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie alle mir gehören, auch Sie selbst. Und wenn ich irgendetwas davon brauche, müssen Sie es hergeben, weil ich nun der rechtmäßige und endgültige Besitzer bin. Die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, die Geschichte. Alles übertrage ich. Und ich übe das mit meiner Frau, dass wir alles unter Gott stellen. Das haben wir gemacht, als wir 2015 unser Haus in Igelheim gekauft hatten. Da haben wir direkt beim Kauf haben wir gebetet und gesagt, Gott, danke, dass wir uns, das ist unfassbar, dass wir uns das überhaupt leisten können. Da kamen so viele Zufälle, Dinge, die uns von Gott zufallen, zusammen, dass es möglich war. Aber wir haben gebetet, Gott, und wenn irgendwann du sagst, das soll weg, wir wollen bereit sein, wir wollen bereit sein. Dass es so schnell kam, 2 Jahre später, nachdem wir endlich alles fertig renoviert hatten und eine richtig geile Terrasse gebaut, ich habe einen Moment gebraucht, um zu sagen, okay, Gott, aber wir haben es dir gesagt. Wir haben es dir gesagt. Wir sind gespannt, wo wir landen. Wir wussten es lange nicht. Aber direkt das erste Haus, was wir uns dann in der neuen Heimat angeschaut haben, das war unser Haus. Und es ist, jeder, der uns besucht, sagt, boah, krass, ihr steigert euch ja von Haus zu Haus. Das war nicht unser Ziel, sondern das ist ein Geschenk von Gott. Und ich möchte mich und meine Frau dann nicht irgendwie als die Anbetungsvorbilder oder sonst was hinstellen. Bitte versteht mich da nicht falsch. Wir stehen da ganz demütig darunter und staunen über Gott. Und das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Anbetung heißt Staunen über Gott. Reicht für heute, oder? Ich übergebe an dich. Ja.